Einfach glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die besonders ist, denn heute wird es ein bisschen theologisch. Also auch wenn diese Folge mitten im Sommer erscheint, verspreche ich dir nichts locker, luftig, leichtes, sondern schon ein bisschen was, was ich dir zumute. Aber das Thema ist mir mega wichtig. Wie schädlich ist liberale Theologie wirklich? Ich habe mich lange auf diese Folge vorbereitet, denn eigentlich wollte ich schon einen Blogartikel veröffentlichen zu dem Thema und habe dazu ganz viel geschrieben. Mich dann dazu entschieden, nee, das wird kein Blogartikel, sondern daraus mache ich eine Podcast-Folge. Denn ich glaube, aus zwei Gründen ist es mega wichtig zu verstehen, was liberale Theologie ist. Zum einen begegnet es immer wieder, also mir zumindest online, so in den verschiedenen Bubbles, in denen man so unterwegs ist, dass es so abgrenzend verwendet wird oder so als Label, das ist liberale Theologie oder das ist keine liberale Theologie. Und zum anderen musst du verstehen, dass die evangelische Kirche in Deutschland, sehr vereinfacht jetzt gesagt, nur Pfarrerinnen und Pfarrer einstellt, die an der Universität Theologie studiert haben und dort ihr Examen gemacht haben und anschließend dann eine, man nennt es eine Praxisausbildung hatten, ähnlich wie die Referendare in der Schule. Und nur wer diese Ausbildungsgänge durchlaufen hat, also das Studium an der Theologie, der evangelischen Theologie, an der Universität der evangelischen Theologie, sowie das Vikariat, nur der oder die kann dann Pfarrerin oder Pfarrer der evangelischen Kirche werden. Es gibt jetzt seit, also wirklich ganz, ganz kurzer Zeit, erste Gedanken, Überlegungen, sogenannte Quereinsteiger zuzulassen. Aber es gibt ja in Deutschland auch viele theologische Ausbildungsstätten, die keine staatlichen Universitäten sind. Also zum Beispiel die FTH in Gießen oder in Bad Liebenzell, die Internationale Hochschule. Das sind staatlich zwar anerkannte Hochschulen, das ist ja das Verrückte, aber von der Kirche werden sie nicht anerkannt. Weil dort, das ist meine Begründung und ich habe da auch viele Erfahrungen schon mitgemacht, weil die Theologie einfach nicht gewollt ist seitens der Kirche, die dort bei diesen freien Ausbildungsstätten, nenne ich sie einfach mal, gelehrt wird. So, aber wer in Deutschland eben in der evangelischen Kirche in Deutschland, in ihren Gliedkirchen, also in den Landeskirchen, Pfarrerin oder Pfarrer werden will, der muss an der Universität Theologie studiert haben. Und diese Theologie ist eben, also zu 90% liberale Theologie. Vor allem auch die vergangenen Jahrzehnte. War das immer liberale Theologie oder ist es liberale Theologie, die dort gelehrt wird? Und ich will ja noch zwei Vorbemerkungen machen. Erstens, ich bin das alles durchlaufen. Ich bin ja Pfarrer der evangelischen oder evangelischer Pfarrer und habe an der Universität studiert und habe jahrelang diese Theologie gehört. Und ich bin mittendrin in diesem Umfeld. Also ich bin jetzt seit Pi mal Daumen 20 Jahren, bin ich ordiniert, bin ich Pfarrer und habe in dieser Zeit mich immer, also war ich in der Landeskirche Pfarrer. Und das heißt, ich bin ständig umgeben davon durch Kolleginnen und Kollegen. Ich war jetzt hier, vielleicht hast du es ja auch mitbekommen, dass ich jetzt zum Sommer die Stelle wechsle und nach Bremen gehen werde, in die Matthäusgemeinde. Und ich war jetzt hier in einem Kirchenbezirk, wo ich jetzt 11 Jahre lang war, war ich acht Jahre im Bezirkskirchenrat, also in einem Gremium, das über den Kirchenbezirk Dinge entscheidet und leitet und bin mittendrin in diesem kirchlichen Umfeld. Und ich sage immer, wer mittendrin ist im System, der kann und darf das System kritisieren. Von außen ist es immer leicht draufzuhauen. Von außen ist es immer leicht zu sagen, oh, die Kirche ist so schlecht, alles geht abwärts und so. Ja, das ist von außen immer leicht. Aber interessanter ist es, wenn von innen kritische Stimmen angeschlagen werden, denn da weiß man ja aus dem Innersten sozusagen heraus, wo natürlich subjektiv der Knackpunkt liegt oder der Hund, wer ist begraben? Naja, ist ja egal, du weißt, was ich meine. Und Das ist mir wichtig zu sagen. Ich spreche darüber nicht als Außenstehender, sondern eben, ich bin seit 20 Jahren Pfarrer und ich habe davor einige Jahre Theologie studiert. Also ich bin da mittendrin. Und es ist deswegen wichtig zu verstehen, weil wir in der evangelischen Kirche natürlich auch in einem riesen Umbruch stecken und weil gewisse theologische Diskussionen immer mehr auch auf Social Media ausgetragen werden. Und das finde ich cool, dass das dort stattfindet. Aber dann begegnen einem natürlich auch Dinge oder Aussagen und man fragt sich, wie kann man sowas glauben? Übrigens denkt das jeder vom anderen, der nicht seiner Meinung ist. Ja, da spielt es keine Rolle, welche Theologie du vertrittst. Und deswegen ist es mir wichtig, jetzt mal darüber eine Folge zu machen. Denn ich glaube, dass es für dich, wenn du jetzt sagst, was will ich damit? Ich will ja nicht Pfarrer werden, ich will auch nicht Theologie studieren. Ja, aber ich hoffe, es hilft dir, ein bisschen besser zu verstehen, wenn Menschen, die eine liberale Theologie vertreten, irgendwo diskutieren oder was schreiben oder so, zu verstehen, woher das kommt. Denn natürlich ist die Frage, wie schädlich ist liberale Theologie, wirklich provokant und ich werde darauf auch antworten am Ende dieser Folge. Aber ich hoffe, dass die ganze Folge dir hilft, A, selber eine Antwort darauf zu finden und B, dich einfach mal ein bisschen reindenken zu können in das, was in liberaler Theologie so geschieht. Und nochmal, deswegen ist es so wichtig, liberale Theologie ist im Prinzip die Theologie, die absolut vorherrschend ist in der evangelischen Kirche in Deutschland. Also das heißt, wenn du wissen willst, warum ist eine Kirche so, wie sie ist, schau ihre Theologie an. Das gilt für jede Kirche, gilt auch für jede Freikirche. Warum wächst eine Kirche? Warum schrumpft eine Kirche? Warum hat eine Kirche keinen Einfluss? Warum hat eine Kirche komische Dinge? Wieso gibt es Machtmissbrauch? Und all diese Dinge. Schau die Theologie an und du wirst Antworten finden. Und genau das wollen wir jetzt tun. Ich will mit dir nämlich anschauen, was ist liberale Theologie, und auch ein bisschen provokant fragen, ob man postfaktisch glauben kann. Also spielt es eigentlich eine Rolle, ob die Ereignisse, die in der Bibel überliefert sind, tatsächlich stattgefunden haben oder nicht? Und welche Rolle spielt dabei liberale Theologie? Was bedeutet dabei postfaktisch? Tappen wir in eine große Falle, wenn wir biblischen Geschichten keinen Tatsachencharakter mehr zusprechen, oder befreit es uns von einem engstirnigen Glauben? Und kurz gesagt, was ist das Fundament des Glaubens, wenn es unwichtig ist, ob die biblischen Erzählungen auch tatsächlich so stattgefunden haben? Okay, steigen wir ein. Was ist liberale Theologie? Das kann man so pauschal natürlich gar nicht sagen. Ist ja logisch. Du kannst ja auch nicht sagen, biblische Theologie ist dieses und jenes. Aber es gibt natürlich gewisse Schnittmengen, Merkmale, die liberale Theologie ausmachen. Und wenn du jetzt Wikipedia fragen würdest, auch so ein bisschen die Geschichte der liberalen Theologie dir anschauen wolltest, ja, dann kämen so Namen raus wie Johann Salomo Semler, Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, Rudolf Bultmann, Ferdinand Christian Bauer, Hans Küng, Adolf von Harnack, Ernst Troeltsch, Albrecht Ritschl. Das sind so die, ich will mal sagen, in Anführungszeichen die Klassiker. Das sind jetzt keine aktuellen Theologen, aber sie hatten einen riesen und haben einen riesengroßen Einfluss. Ich meine, Martin Luther wird ja von vielen auch verehrt, oder Karl Barth, ein Schweizer Theologe, der auch ähnlich, oder Dietrich Bonhoeffer. Ja, gibt ja lauter Theologen, wo du manchmal denkst, boah, Theologen haben manchmal irgendwie so dieses Fußballersyndrom, dass sie irgendwie Theologen anhimmeln. Und ich habe das im Studium selber erlebt, dass ich mit Bibelstellen argumentiert habe, also jetzt nicht so nach dem Motto, ich hau dir eine Bibelstelle um die Ohren und glaub das oder stirb, sondern wenn es um einen dogmatischen Sachverhalt ging, warum musste Jesus sterben, so ist eine große Frage, ja, dann schaue ich in die Bibel und guck, was steht dort, wie muss man das verstehen, wie muss man das in dem Kontext verstehen, wie kann man das hermeneutisch aufschlüsseln und so, während es dann nicht selten vorkam, ja, aber Martin Luther hat gesagt, ja, Dietrich Bonhoeffer sagt, und ich denke, okay, welche Trinität hast du nochmal? So, deswegen ist es schon interessant zu wissen, wer sind so die Protagonisten, und da kannst du auch mal ein bisschen googeln und suchen und so. Was ich jetzt allerdings machen will, ist, ich will mit dir ich will dir 5 Merkmale nennen, die in meinen Augen für liberale Theologie sehr ja, was heißt entscheidend, sehr charakterisierend sind, sagen wir so. Das erste ist Vernunft und Wissenschaft. Liberale Theologie betont die Bedeutung von Vernunft und von wissenschaftlichem Denken bei der Interpretation religiöser Texte und Glaubenssätze, also sprich biblischen Texten und Texten aus der Kirchengeschichte. Das bedeutet aber auch, dass das übernatürliche Eingreifen Gottes in dieses Weltgeschehen entweder abgelehnt wird oder nicht für wichtig erachtet wird. Dazu komme ich später noch. Zweites Merkmal liberaler Theologie ist die sogenannte historisch-kritische Methode. Die liberale Theologie verwendet die historisch-kritische Methode zur Analyse von biblischen Texten. Das bedeutet, dass der historische Kontext und, Achtung, die menschliche Autorschaft der biblischen Schriften berücksichtigt wird. Auch das bedeutet hier, dass die Existenz Gottes für das Verstehen biblischer Texte in dieser Methode nicht wichtig ist. Dazu komme ich später auch noch. Also erstes Merkmal, Vernunft und Wissenschaft. Zweitens, historisch-kritische Methode. Drittens, religiöser Pluralismus. Liberale Theologie erkennt die Wahrheit und den Wert anderer Religionen an und setzt sich für den interreligiösen Dialog ein. Gegen Letzteres ist natürlich gar nichts zu sagen. Wir müssen sprachfähig sein und sollten den Dialog nicht scheuen mit Vertretern anderer Religionen. Was liberale Theologie tut, ist, dass sie in anderen Religionen auch einen, so eine Art, ich nenne es mal Funken Wahrheit sieht, der mal größer oder kleiner ist. Das bedeutet aber auch, dass liberale Theologie sich vor exklusiven Dogmen so ein bisschen scheut. Also zum Beispiel, dass Jesus der einzige Weg zum Heil ist. Ne? Jetzt sagt jemand Johannes 14, Vers 6, sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als allein durch mich. So, da ist liberale Theologie ein bisschen allergisch. Weil wenn du absolute oder exklusive Dogmen setzt, dann ist es natürlich schwierig im Dialog mit anderen zu sagen, ihr könntet auch Recht haben. Also nicht im Sinne von so einer Streitigkeit, aber ich finde, bei der Wahrheitsfrage, da muss man schon auch sachlich streiten. So, und deswegen hat liberale Theologie so ein bisschen eine Allergie gegen so absolute Dogmen. Das bedeutet, jetzt ganz vereinfacht gesagt, dass alles möglich ist. Zum Beispiel aber, kleiner Spoiler, wo sie nicht stringent ist, liberale Theologie lehnt im Prinzip, also ich kenne keinen liberalen Theologen, der das vertreten würde, dass die Erde in 7 Tagen erschaffen worden sein kann, so wie es in der Bibel berichtet. Also lebt aber trotzdem selber absolutistische Dogmen. Also nach dem Motto, nee, das geht gar nicht. So wie es in der Bibel steht, an der Stelle jetzt, ich sage nicht allgemein, sondern so an der Stelle als Beispiel, nee, das geht gar nicht, das kann man heute nicht so sehen. Also das heißt, sie fremdelt zwar mit Dogmen, aber setzt zumindest negative Dogmen. Nochmal zu den Merkmalen. Erstens Vernunft und Wissenschaft, zweitens historisch-kritische Methode, drittens religiöser Pluralismus, viertens ist die Wichtigkeit von Ethik und sozialer Gerechtigkeit. Liberale Theologie legt ganz großen Wert auf ethische Prinzipien und soziales Engagement. Oft so mit den 3 Schwerpunkten soziale Gerechtigkeit, Menschenrechte. Und jetzt würde ich sagen, als 3. Schwerpunkt seit einigen Jahren, Klima. Das sind Themen, die der liberalen Theologie oder liberalen Theologen wichtig sind, dass der Mensch eine ethische Verantwortung hat, wenn er hier auf der Erde lebt. Also sowohl zum Individuum im Blick auf Menschenrechte, im Blick auf die Gesamtheit, die Gesellschaft in Form der sozialen Gerechtigkeit und noch weiter gefasst im Blick auf das Klima, was oft mit dem Schöpfungsauftrag und Schöpfungsbericht aus 1. Mose 1 zumindest mit begründet wird. Erstens Vernunft und Wissenschaft, zweitens historisch-kritische Methode, drittens religiöser Pluralismus, viertens Ethik und soziale Gerechtigkeit und das 5. Merkmal ist die individuelle Freiheit. Liberale Theologie betont sehr stark die Bedeutung der persönlichen Freiheit und des individuellen Gewissens in Glaubensfragen. Also Das, was in manchen Kirchen und Gemeinden leider ein großes Problem ist, würde sich in der liberalen Theologie nicht finden, dass es quasi so eine Art Lehramt gibt, das dir vorschreibt, was du zu glauben und was du nicht zu glauben hast, wie du dich anzuziehen hast als Christ, welche Musik du zu hören hast und. Ja, was ich ja auch problematisch finde. Sozusagen der Leiter, der Pastor, Pfarrer als Wächter und Kommunikator der reinen, wahren Lehre. Und das muss jetzt jeder in der Gemeinde glauben, ob er will oder nicht, um dazu zu gehören. Und das lehnt liberale Theologie ab. Und ich würde sagen, dort, wo es Fehlentwicklungen gibt, unbedingt auch zu Recht, dass diese individuelle Freiheit betont wird, dort lehnt sie das ab und lobt sozusagen die Vielstimmigkeit. Ja? Also jetzt mal salopp gesagt, es soll jeder glauben können, was er will. Ja, nennt sich Glaubensfreiheit. Eine Ausnahme gibt es aber in der liberalen Vielstimmigkeit dann doch. Evangelikal-charismatische Frömmigkeit wird oftmals gleichgesetzt mit Fundamentalismus, also negativ konnotiert. Und die Toleranz und Akzeptanz dieser gegenüber ist meist schwer zu finden. Wie gesagt, ich spreche aus eigener Erfahrung. Ja, ich bin seit 20 Jahren im aktiven Betrieb sozusagen und davor habe ich studiert. Also das sind die fünf Merkmale. Vernunft und Wissenschaft, historisch-kritische Methode, religiöser Pluralismus, Ethik und soziale Gerechtigkeit und die individuelle Freiheit. Und auf zwei Dinge will ich jetzt nochmal genauer eingehen von diesen fünf Merkmalen. Das ist nämlich zum einen Vernunft und Wissenschaft und dann historisch-kritische Methode. Zu Vernunft und Wissenschaft ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen, dass ich habe das neulich erst in dem Buch Crazy World von Markus Spieker gelesen. Dort schreibt er sinngemäß, dass Vernunft und Glaube sich nicht ausschließen, sondern es sozusagen zwei unterschiedliche Arten sind, wie wir unseren Kopf gebrauchen. Also er drückt es natürlich viel schöner aus und das fand ich mega gut. Also das bedeutet, Glaube und Wissenschaft, Glaube und Vernunft schließt sich nicht aus und das vertrete ich auch nicht, sondern es sind zwei Arten, wie wir unser Denken gebrauchen können, wie wir unsere Sinne gebrauchen können, wie wir unsere Erfahrungen gebrauchen können. Jetzt mal sehr vereinfacht gesagt, keine Naturwissenschaft, sagen wir so, kann dir erklären, warum so Dinge sind. Sie kann dir erklären, wie Dinge sind, was Dinge sind und welche Gesetzmäßigkeiten dahinter stehen. Aber warum es den Menschen gibt, kann dir keine Wissenschaft erklären. Die Biologie kann dir aber natürlich erklären, aus welchen Teilen der Mensch besteht, aus was eine Zelle besteht. Erinnert ihr euch noch alle an Biologieunterricht, wo wir diese Zellen malen mussten und dann alle wie bekloppt mit ihrem Bleistift auf dem Tisch rumgehämmert haben, also auf dem Blatt auf dem Tisch sozusagen. Ja. Also zumindest war das meine lebhafte Erinnerung an Biologieunterricht. Und ich fand Biologie mega, ich habe es richtig gemocht, auch in der Oberstufe weitergemacht. Das kann dir Biologie erklären, aber Biologie kann dir nicht erklären, warum es denn Menschen gibt. Und so ist mir wichtig zu sagen, es braucht beides. Gleichzeitig glaube ich, dass wir in der liberalen Theologie sozusagen einen Überhang haben von Vernunft und Wissenschaft. Und dass der Hauptunterschied von liberaler zu biblischer Theologie meines Erachtens genau das ist und uns auf die Spur kommen lässt, warum man einen Glauben, der durch liberale Theologie bestimmt wird, auch postfaktisch bezeichnen kann. Und das mag jetzt für dich erstmal paradox klingen. Aber ich möchte es dir an einem Beispiel deutlich machen. Ich war schon einige Jahre her, habe ich einen Vortrag eines Theologen gehört, der den Titel trug, wie können wir heute von unserem Glauben reden? Das klang erstmal gut, aber was dann folgte, war liberale Theologie par excellence, die für mich in folgender Aussage des Referenten gipfelte. Er sagte, Aufgabe des Christentums bezüglich des Verhältnisses von Glaube und Naturwissenschaft besteht darin, deutlich zu machen, dass biblische Erzählungen keine Tatsachenberichte sind. Aufgabe des Christentums bezüglich des Verhältnisses von Glaube und Naturwissenschaft besteht darin, deutlich zu machen, dass biblische Erzählungen keine Tatsachenberichte sind. Im weiteren Verlauf des Vortrags und der anschließenden Diskussion Übrigens fand das Ganze im Rahmen unseres sogenannten Pfarrkonvents hier im Kirchenbezirk statt, wo wir als Pfarrer zusammenkommen, wurde deutlich, dass es dem Referenten, ich sage es mal ganz drastisch, darum ging quasi um einen Kniefall der Theologie gegenüber der Naturwissenschaft. Genauer gesagt darum, dass Theologie anzuerkennen hat, dass in den gesamten Erzählungen der Bibel an keiner Stelle die Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden. Das hat dann aber natürlich zur Folge, dass Wundererzählungen keine Tatsachenberichte sein können. Ist ja logisch. Also wenn dein Anliegen ist, weil Vernunft und Wissenschaft für dich so das absolute Primat haben und so wichtig sind, dann ist ja logisch, dass Wundererzählungen keinen Platz haben, keine Tatsachenberichte sein können. Du kannst dir vorstellen, dass ich bei der Diskussion nicht ganz stumm geblieben bin. Aber diese Denkweise ist schlicht und einfach nichts anderes als das, was schon Rudolf Bultmann gesagt, gelehrt und geschrieben hat. Rudolf Bultmann war ein Theologe im letzten Jahrhundert in Deutschland und er gilt als einer, ich will jetzt nicht sagen der einflussreichsten, aber er hatte zumindest sehr, sehr großen Einfluss in der Ausbildung der Theologiestudenten im deutschsprachigen Raum und ist für mich maßgeblich dafür verantwortlich, dass also was heute in der Theologie gelehrt wird. Und in seinem Werk Neues Testament und Mythologie schreibt er folgendes Zitat, das sehr bekannt ist. Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Und wer meint, es für seine Person tun zu können, muss sich klar machen, dass er, wenn er das für die Haltung des christlichen Glaubens erklärt, damit die christliche Verkündigung in der Gegenwart unverständlich und unmöglich macht. Krass, oder? Was er damit sagt ist, wenn du als Christ in der modernen Welt lebst, aber gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glaubst, dann bedeutet es, dass du die christliche Verkündigung unverständlich und unmöglich machst. Logisch, dass man dann das alles, dieses Übernatürliche alles zurückhält. Man nennt in der Theologie, Theologen brauchen immer wahnsinnig intellektuell klingende Redewendung, man nennt dieses Konzept die Entmythologisierung. Also das bedeutet, dass alles Übernatürliche oder nicht natürliche, nicht durch die Naturgesetze erklärbare, dass all das nicht geglaubt und nicht verkündigt wird. In seinem Buch Menschen des Evangeliums geht Michael Reeves, der Professor an der Union School of Theology ist, auf die Autorität und Glaubwürdigkeit der Bibel ein und er schreibt folgendes, auf Seite 26, liberale Theologen in der Tradition Schleiermachers sehen menschliche Vernunft und Empfinden als ihr primäres Orientierungslicht. Im Gegensatz zu beidem folgt der evangelikale Ansatz der Lehre Jesu, dass die Schrift das Wort Gottes ist und daher alle Worte und Gedanken, Gefühle und Traditionen der Menschen übertrumpfen müssen. Also du siehst, hier stehen im Prinzip zwei Konzepte gegeneinander. Die sogenannte, wie ich sie auch nenne, biblische Theologie, die das, was in der Bibel überliefert wird, erst einmal für wahr nimmt und es nicht sozusagen auf die Anklagebank schiebt und sagt, das muss ich verteidigen. Und auf der anderen Seite liberale Theologie, die sagt, Vernunft und Wissenschaft ist so stark, dass wir alles Übernatürliche hinausnehmen müssen. Und deswegen habe ich von einem postfaktischen Glauben gesprochen. Also liberale Theologie führt zu einem postfaktischen Glauben, weil postfaktisch bedeutet, ob das, was in der Bibel steht, wirklich tatsächlich passiert ist. Und jetzt Achtung, A ist nicht wichtig und B muss sogar abgelehnt werden. Denn einem Menschen im 20., bei Bultmann, jetzt im 21. Jahrhundert, ist es natürlich nicht plausibel, also angeblich nicht plausibel zu machen, dass Jesus auf dem Wasser geht, dass Menschen geheilt werden, dass Jesus aufersteht und so weiter, wenn einer moderne Technik und Medizin verwendet. Kleine Klammerbemerkung, warum das so sein sollte, erschließt sich mir bis heute übrigens nicht. Ich möchte mit dir jetzt noch einen Blick werfen auf die sogenannte historisch-kritische Methode als atheistische Auslegungsmethode der Bibel. Ja, du hast richtig gehört, ich nenne das so, denn die historisch-kritische Methode braucht Gott nicht. Die historisch-kritische Methode, die, vielleicht hast du den Begriff auch schon mal gehört, historisch-kritische Methode, historisch-kritische Exegese, historisch-kritische Theologie. Die historisch-kritische Methode ist eine Methode, wie man biblische Texte auslegt. Und diese historisch-kritische Methode besteht aus verschiedenen Schritten, die man geht, wenn man einen biblischen Text vor sich hat. Darauf gehe ich gleich noch genauer ein. Aber für diese Schritte braucht man Gott nicht. Das klingt natürlich crazy, aber historisch-kritische Theologen oder Exegeten gehen erstmal davon aus, dass die Bibel ja von Menschen geschrieben ist und dass nicht Gott, der Heilige Geist, Autor ist. So, die einzelnen Schritte dieser historisch-kritischen Methode musst du dir vorstellen wie so eine Art Produktionsstraße in der Industrie. Stell dir vor, da wird ein Auto gebaut und es durchläuft ja verschiedene Stadien. Am Ende kommt etwas dabei raus, beispielsweise eben ein Auto. Aber das ist ja nicht am Anfang so, ich habe jetzt keine Ahnung, wie das funktioniert, aber da ist meinetwegen die Karosserie, dann kommen die Reifen dran, dann kommen die Fenster rein, dann kommt die Innenausstattung rein und wahrscheinlich ist alles ganz anders, aber so kannst du es dir vielleicht ein bisschen vorstellen. Der Unterschied zur historisch-kritischen Methode besteht lediglich darin, dass es den fertigen Text ja schon gibt, also den biblischen Text. Und jetzt durchläuft der sozusagen rückwärts verschiedene Stadien in dieser Produktionsstraße. Also das bedeutet, es gibt verschiedene Methodenschritte. Das sind unter anderem die sogenannte Textkritik, Literarkritik, Redaktionsgeschichte, Formgeschichte, Traditionsgeschichte, Religionsgeschichte. Dabei wird der biblische Text untersucht und durch die unterschiedlichen Textfunde sowie die Struktur des Textes betrachtet. Und das ist die Textkritik. Also du musst es dir ja so vorstellen, wir haben heute eine Bibel in der Hand, das ist ein Buch. Ursprünglich sind es aber Hunderte, also wenn du jetzt einen Text hast, nehmen wir Psalm 23, ja, schönes Gebet, dann besteht der ja ursprünglich aus ganz vielen verschiedenen Textfragmenten, die gefunden wurden auf Papyrusrollen oder Pergamenten. Und dann gibt es natürlich auch halbfertige Bibeln, also Textsammlungen sozusagen, wo er vorkommt. Oder du musst dir ja auch mal überlegen, wann gab es eigentlich das erste komplette Alte Testament, das heute noch erhältlich ist? Also die Schriften wurden ja auch einzeln überliefert, aber sie gab es auch als Gesamtheit, Altes Testament. Und was ist die älteste Form davon, von der dann immer wieder abgeschrieben wurde? Und dann gibt es vielleicht Fehler im Abschreiben oder so. Und das alles macht die Textkritik. Und das ist mega cool, weil ich finde, Textkritik unterstreicht nur die Zuverlässigkeit der Bibel. Dann gibt es die sogenannte Literarkritik, die schaut einfach, gibt es Quellen, die zugrunde liegen diesem Bibeltext oder Vorformen des Textes, dass er vielleicht schon mal in anderer Form gab. Dann spielt natürlich die Gattung eine Frage. Ja, haben wir es hier mit Prosa zu tun? Haben wir es mit Poesie zu tun? Ist es ein Lied? Ist es eine Aufforderung? Was ist das Ganze? Dann die Frage, wo im Leben, sowohl des Einzelnen als auch der Gemeinde, je nach Text, was es ist, hat eigentlich der Text eine Rolle gespielt oder kam er vor? Und dann gibt es die sogenannte Redaktionsgeschichte, die inhaltliche Konsistenz anschaut. Und spätestens da wird es dann schon ein bisschen tricky, weil man zum Beispiel, ist das so der Klassiker, vielleicht hast du das auch schon mal gehört, dass man von echten und unechten Briefen von Paulus spricht, weil man Texte anschaut und überlegt, Paulus schreibt im Römerbrief anders als im ersten Timotheusbrief. Beim Römerbrief sind wir uns sicher, er ist von Paulus, aber das, was er im ersten Timotheusbrief schreibt, boah, das passt irgendwie so gar nicht zu Paulus. Das kann nicht passen. Also ist jetzt sehr vereinfacht gesagt. In der Tat sind zum Beispiel die sogenannten Pastoralbriefe, 1. 2. Timotheusbrief und Titus angeblich nicht von Paulus. Ich glaube das nicht, aber vertreten eben viele liberale Theologen. Und dann wird die Traditionsgeschichte angeschaut, also die mündliche Überlieferung des Textes, hat sich der Text da irgendwie entwickelt und dann wird er auch mit anderen religiösen Texten seiner Zeit in Beziehung gesetzt in der sogenannten Religionsgeschichte. Das war jetzt ein absoluter Schnelldurchlauf. Ja, zwei Anmerkungen sind mir wichtig. Zum einen ist nicht alles schlecht an der historisch-kritischen Methode, das habe ich ja gerade eben schon gesagt, das mit der Textkritik finde ich richtig cool, weil in meinen Augen die Textkritik nur noch mehr belegt, wie zuverlässig die Bibel überliefert worden ist. Und zum anderen ist genauso wichtig zu betonen, dass die historisch-kritische Methode nicht mehr so state of the art ist, wie es zu meiner Zeit in Reihenform sozusagen war. Also da gibt es inzwischen in der Theologie auch andere Methoden, aber natürlich sind die Theologen, die sie gelehrt haben, die geprägt wurden davon, heute noch die Lehrer, die das auch, deren Theologie davon geprägt ist. Und du siehst, diese Schritte sind alle durchführbar, ohne an Gott zu glauben. Du brauchst die Existenz Gottes dazu nicht. Und deswegen spreche ich von einer atheistischen Auslegungsmethode. Da ich aber selber überzeugt davon bin, dass letzten Endes Gott Autor der Bibel ist und die menschlichen Autoren inspiriert hat, kann eine atheistische Auslegungsmethode der Bibel überhaupt nicht gerecht werden, weil die Bibel ist kein Buch wie jedes andere. Wohin das Ganze führen kann, das kann ich in einem Satz zusammenfassen, der mir heute noch in den Ohren klingt. Das war im Studium, wo eine Kommilitonin zu mir sagte, die mit mir in den ersten Semestern des Studiums war, sie sagte sinngemäß, aber ist ziemlich gut zitiert, ich finde es total spannend, die Bibel zu untersuchen und herauszufinden, wo sie nicht stimmt und sie zu widerlegen. Bäm. Damals war ich geschockt über diesen Satz und zwar so sehr, dass ich heute noch weiß, wer ihn mir, wo und zu welcher Gelegenheit gesagt hat. Ich weiß es noch genau. Crazy, oder? Das ist über 20 Jahre her. Natürlich würden mir jetzt manche Theologen, die sich als liberal bezeichnen, widersprechen. Fakt ist aber, dass sie genau das tun. Sie untersuchen die Bibel mit einer atheistischen Auslegungsmethode und am Ende der Produktionsstraße kommt ein verkrümmter, zerlegter und nicht mehr relevanter biblischer Text heraus, der keinem Menschen etwas bringt. Wie leere Kirchen es heute beweisen. Im Bild gesprochen würde ich es mal so formulieren, die historisch-kritische Methode als grundlegende Auslegungsmethode der liberalen Theologie generiert ein Produkt, das so fehlerhaft und kaputt ist, dass so gut wie niemand Interesse daran hat, außer die Hersteller selbst, die es weiterhin anpreisen, aber nicht wahrhaben wollen, dass der absolute Großteil der Menschen, der Kunden, wenn man das Beispiel Analogie der Produktionsstraße nehmen, keinerlei Interesse an diesem Produkt hat, wie leere Kirchen und steigende Kirchenaustrittszahlen belegen. Und ich habe dir eben diese historisch-kritische Methode ein bisschen ausführlicher dargelegt und will an der Stelle auch nochmal auf zwei Begriffe, eingehen, die immer wieder eine Rolle spielen. Und diese zwei Begriffe gehen zurück auf Ernst Drölsch, einen Theologen. Und das sind die Begriffe Analogie und Korrelation. Analogie bedeutet so viel wie, ein Ereignis ist nur dann geschichtlich, wenn etwas Ähnliches schon geschehen ist. Sprich, Jesus ist dann über das Wasser gelaufen, wenn noch jemand anderes schon über das Wasser gelaufen ist. Übrigens ganz anderes Setting in unserem Leben. Ich habe schon vor längerer Zeit darüber gelesen, dass wir meistens dann Angst haben, wenn unser Gehirn keine Analogie herstellen kann. Also wir haben meistens Angst vor unvorhergesehenen Situationen, weil wir eben nicht wissen, das wird schon gut ausgehen, weil wir schon erlebt haben. Klar, es gibt natürlich auch die Angst vor Dingen, die wiederkehren, das ist mir auch klar, aber wir haben vor Dingen, die wir nicht kennen, deswegen Angst, weil wir keine Analogie haben, weil wir nicht wissen, wie wird es. Und genau so spielt Analogie eine ganz große Rolle in der liberalen Theologie, also dass Dinge nur dann historisch sind, wenn sie schon mal stattgefunden haben. Und Korrelation bedeutet, jedes geschichtliche Ereignis hat eine innerweltliche Ursache und Wirkung. Und beides braucht ja am Ende Gott nicht. Es braucht Gott nicht, ja, vielleicht darf es ihn gar nicht geben, denn wenn er eingreift in das Geschehen, dann funktioniert ja weder Analogie noch Korrelation. Und genau das ist der Punkt. Die Auferstehung Jesu als einmaliges Ereignis in der Geschichte ohne innerweltliche Ursache kann nach strenger historisch-kritischer Methode nicht stattgefunden haben. Analogie, es kann nur etwas historisch sein, was quasi schon mal stattgefunden hat. Und Korrelation bedeutet, es gibt eine innerweltliche Ursache und Wirkung. Und beides ist ja bei der Auferstehung Jesu nicht gegeben. Und deswegen spreche ich eben auch immer wieder von einem postfaktischen Glauben. Weil postfaktisch bedeutet ein Nicht-Anerkennen von Fakten. Oder vielleicht ein bisschen abgeschwächt, das Verharmlosen von Fakten, bis hin zur Erklärung der Nicht-Relevanz von Fakten. Also es wird immer skurriler, ne? Aber ich hoffe, du bist noch mit am Start. Postfaktisch, dieses Wort kam ja eigentlich das erste Mal so richtig auf, als Donald Trump 2020 die Wahl zur US-Präsidentschaft verlor. Joe Biden wurde Präsident der USA und im Folgenden hat Donald Trump das einfach nicht anerkannt und hat dann alles Mögliche unternommen. Und da ist mir das Wort postfaktisch das erste Mal nicht das erste Mal begegnet, aber da wurde es so richtig praktisch. Und interessant ist ja, dass liberale Theologie im Prinzip nichts anderes ist als postfaktische Theologie. Also sie negiert Fakten, sie negiert Historizität, beziehungsweise sie stellt es als nicht wichtig hin. Es ist egal. Es spielt keine Rolle. Und deswegen, wie soll ich das sagen, streng genommen kann liberale Theologie gar nicht anders als postfaktisch zu glauben, da Fakten eben nicht relevant sind. Die Frage ist jetzt natürlich nur, kann man postfaktisch glauben? Geht es überhaupt? Ich würde sagen, ja, kann man. Die Frage ist nur, woran? Ich will niemandem den Glauben absprechen. Gar nicht. Ich kenne manche, die eine ernst gemeinte persönliche Glaubenspraxis haben, als liberale Theologen. Aber ja, ich kenne auch Kollegen, die das ganz offen zugeben, dass sie nicht in der Bibel lesen, die Stille nicht suchen, fasten, beten, dergleichen kaum eine Rolle spielt. Also, ich will niemandem etwas absprechen, weil ich eben beides kenne. Aber die Frage ist doch, wenn ich postfaktisch glaube, woran glaube ich denn? Wenn ich nicht glaube, dass das, was in der Bibel überliefert wird, tatsächlich stattgefunden hat oder es nicht wichtig ist, woran glaube ich denn? Wenn wir es mal runterbrechen, dann macht die liberale Theologie durch die historisch-kritische Methode den Kniefall vor der Naturwissenschaft sowie der Priorisierung der eigenen Sicht auf die Dinge aus den biblischen Berichten. Beziehungsweise aus den biblischen Berichten nichts anderes als Geschichten, die womöglich und eventuell stattgefunden haben können, wenn sie nicht dem modernen Denken und den Naturgesetzen widersprechen. Also es ist nicht so einfach. Vor allem, ich habe noch keinen Theologen, keinen liberalen Theologen kennengelernt, der mir gesagt hat, ja, das ist historisch, das ist nicht historisch. Die Kirche ist seit annähernd 2000 Jahren nicht auf dem Boden von liberaler Theologie entstanden, sondern aufgrund der Überzeugung, dass das, was in der Bibel steht, wahr und tatsächlich ist. Jesus ist nicht einfach nur in die Verkündigung auferstanden, sondern er ist leibhaftig am Ostermorgen auferstanden. Das Grab war leer. Das glaubt die Kirche seit 2000 Jahren. Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, um Mitleid zu zeigen, sondern um die Schuld der Menschheit auf sich zu nehmen, die sie vor Gott hat. Jesus hat nicht symbolisch einen Kranken gesund gemacht, indem dieser sich irgendwie, wie soll ich sagen, besser gefühlt hat, sondern er hat ihn medizinisch nachprüfbar geheilt. Jesus ist nicht im übertragenen Sinne auf dem Wasser gelaufen, so nach dem Motto, ey, ne, auf dem Wasser laufen, da ist auch ein Sprichwort, wenn Dinge unsicher sind, sondern es tatsächlich passiert. Und er hat auch noch Petrus zu sich gerufen. Postfaktischer Glaube hat eine große Schwierigkeit. Er kann im Prinzip nicht mit dem Gott der Bibel in Beziehung treten. Wie soll das auch geschehen? Wenn ich nicht weiß und wenn es auch nicht wichtig ist, ob es diesen Gott in dieser Form, wie er in der Bibel beschrieben wird, überhaupt gibt, wie soll ich dann in eine Beziehung mit ihm treten? Ich meine, manchen liberalen Theologen ist es auch gar nicht wichtig. Manchen schon. Aber in meinen Augen geht es nicht. Weißt du, ich bin verheiratet und lebe in einer glücklichen Beziehung mit meiner Frau. Weil es sie gibt. Sie ist keine Einbildung und auch kein Produkt meiner Vorstellung. Sie ist und sie existiert unabhängig von mir. Und zwar tatsächlich und wahrhaftig. Und weil das so ist, kann ich eine Beziehung mit ihr leben? dass sie vollkommen ohne mich existiert und nicht abhängig davon ist, was ich über sie denke und was andere über sie denken. Und genauso ist es mit dem christlichen Glauben. Der ist ja kein Fürwahrhalten religiöser Richtigkeiten, sondern eine Beziehung zu Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie um alles in der Welt soll so eine Beziehung funktionieren, wenn es keine Rolle spielt oder sogar widerlegt zu sein scheint, dass dieser Gott all das, was in der Bibel steht, auch wirklich getan hat. Also, was ist das für ein Gott? Müsste das nicht ein Hochstapler, ein Lügner oder ein Pseudogott sein? Ich weiß es nicht. Nun, liberale Theologie versucht auch hier einen Ausweg und sagt, in der Bibel wird doch lediglich das beschrieben, was Menschen mit Gott erlebt haben. Also wie eine Aufzeichnung von religiösen Erlebnissen. Also wenn das so wäre, dann wäre es ja fast noch fataler, weil man einem Buch Glauben schenken würde, dessen Inhalt daraus besteht, dass erfundene Geschichten gesammelt wurden und das auch noch als Gottesbegegnung ausgegeben wird. Oder vielleicht nicht erfundene Geschichten, aber zumindest Geschichten mit der Begegnung, Geschichten mit Begegnungen mit einem erfundenen Gott. Es wird immer skurriler. Darauf meinen Glauben zu bauen, halte ich für schwierig. Und jetzt zum Schluss. Was ist der Ausweg aus dem Dilemma sozusagen oder was ist die Alternative? Ich nenne es den besseren Weg, biblisch glauben. Ich weiß, dieser Weg, der lässt Fragen offen, genauso wie ich Fragen an die liberale Theologie habe. Ich glaube, du hast viele Fragen gehört. Also wenn du jetzt sagst, ja, danke David, dass du das mal thematisierst und ich bin da deiner Meinung, aber es heißt immer, ja, wenn du biblisch glaubst, dann kommen die Fragen, die ich dir auch gleich nennen werde. Ja, ist okay, brauchen wir keine Angst haben, brauchst du keine Angst haben, niemand braucht Angst vor Fragen haben, denn Fragen gibt es auch an die liberale Theologie. Ich stehe von Herzen gerne für das ein, was in der Bibel steht und lege es dir wiederum ans Herz, dem zu glauben, was in der Bibel steht. Und zwar als etwas, das tatsächlich und historisch so geschehen ist. Aber was ist mit den Dinos? Wie ist die Erde wirklich entstanden? Muss ich mir dann die Hölle als einen bestimmten Ort vorstellen? Wie sehen Engel aus? Fragen über Fragen. Die Herausforderung ist, dass es auf manche Fragen, die entstehen, wenn man der Bibel als lebendiges Wort Gottes glaubt, dass es zwar Antworten gibt, aber man sie schon ziemlich gut durchdenken muss. Von wegen, dass Glaube und Denken Widersprüche wären. Im Gegenteil. Aber nochmal, nur weil es Fragen gibt, und das waren ja nur ganz wenige Beispiele gerade, heißt es doch noch lange nicht, dass man der Bibel nicht glauben könnte, in dem Sinne, dass sie tatsächlich geschehene Ereignisse beschreibt. Schau in die Bibel rein. Selbst die Menschen damals hatten Fragen. Immer wieder haben sie Jesus Fragen gestellt. Drehen wir es doch mal um. Wenn ich alles, was in der Bibel übernatürlich ist, wenn ich all das rausnehme, dann erzeuge ich einen Gott, der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gar nicht existiert. Und das hat zur Folge, dass ich einem Trugbild aufsitze und dass ich mir Gott so zurecht mache, dass er halt in meinen menschlich begrenzten Verstand passt. Aber an solch einen Gott kann oder will ich doch nicht glauben. Denn schon in der Bibel steht im Psalm 139, Vers 17 bis 18, wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott. Es sind unendlich viele. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Und wenn ich am Morgen erwache, bin ich immer noch bei dir. Gott ist zu groß für mein Denken. Und es wäre total vermessen zu meinen, dass ich sein Wort, die Bibel, mit einer rein menschlich-atheistischen Auslegungsmethode verstehbar machen könnte. Mein Plädoyer ist einzig und allein, dass du, ich nenne es biblisch, glaubst. Und das bedeutet, dass du dein Vertrauen ganz auf Gott setzt. Und zwar auf den Gott, wie er in der Bibel bezeugt ist. Das meint übrigens auch, das griechische Wort, das Neue Testament ist auf Griechisch geschrieben. Und das Wort, das dort für Glauben verwendet wird, das meint kein für Wahrheiten, ne, so Richtigkeiten, sondern es meint Vertrauen. Vertrauen aber lebt davon, dass man nicht alles 100% weiß. Und das ist okay. Sonst wäre es ja kein Vertrauen. Vertrauen ist dort, wo ich mich fallen lassen kann. Wo ich weiß, da gibt es Hoffnung. Wo ich weiß, da gibt es Geborgenheit. Wo ich weiß, da gibt es einen Gott, dem ich vertrauen kann, weil er der ewige, gütige, lebendige Gott ist. Ich muss nicht alles zu 100% wissen. Ich weiß nicht so alles 100%. Aber was wir über Gott wissen, wissen wir aus den biblischen Berichten. Und diese Zeugnisse sind wahr, sie sind echt und sie sind tatsächlich. Ich habe ja mal 2 Folgen gemacht, hier im Podcast über die Zuverlässigkeit der Bibel, über die Historizität der Bibel, über die auch Überlieferungsgeschichte der Bibel, also sozusagen wie ist die Bibel entstanden und warum können wir dem, was in der Bibel steht, auch wirklich vertrauen und glauben. Das sind die Folgen 19, wie ist die Bibel entstanden, und die Folge 21, die Bibel erstunken und erlogen. Also hör gerne rein, Folgen 19 und 21. Und übrigens ist das auch schon in der Bibel selber passiert. Schau mal, was Lukas schreibt im Lukas-Evangelium in den ersten 4 Versen, Lukas 1, 1 bis 4. Da schreibt er: Verehrter Theophilus, viele haben schon über die Ereignisse geschrieben, die bei uns geschehen sind. Dabei haben sie die Berichte der ersten Jünger zugrunde gelegt, die mit eigenen Augen gesehen haben, wie Gott seine Verheißungen erfüllt hat. Ich habe alle diese Berichte von Anfang an sorgfältig studiert und beschlossen, alles in geordneter Folge für dich aufzuzeichnen. Auf diese Weise kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterrichtet wurdest. Wahnsinn, oder? Schon in der Bibel selber beschreibt Lukas in dem Fall, wie er sorgfältig recherchiert hat. Er sagt nichts anderes als: Ich habe Daten und Fakten gesammelt und dann nach bestem Wissen und Gewissen eine Biografie über Jesus geschrieben. Sie enthält Tatsachen und Fakten und alles ist nachprüfbar und alles andere als postfaktisch. Oder schaut ihr an, was Paulus an die Gemeinde in Korinth schreibt, 1. Korinther 15, Vers 3 bis 8. Ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde. Dass Christus für unsere Sünden starb, genau wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Er wurde von Petrus gesehen und dann von den 12 Aposteln. Danach sahen ihn mehr als 500 seiner Anhänger, auf einmal von denen die meisten noch leben. Nur einige sind inzwischen gestorben. Dann wurde er von Jakobus gesehen und später von allen Aposteln. Als letzter von allen habe auch ich ihn gesehen, so als wäre ich zur falschen Zeit geboren worden. Paulus sagt nichts anderes als: Die Kreuzigung, der Tod und die Auferstehung von Jesus sind faktisch so geschehen, wie es überliefert wurde. Das alles ist kein Lug und Trug. Ihr könnt die Leute fragen. Geht zu ihnen, die diese Erzählung von Anfang an bestimmt haben. Und diese Erzählung enthält Tatsachen und Fakten und ist alles andere als postfaktisch. Postfaktisch zu glauben ist für mich substanzlos und auch unbiblisch, weil nicht der biblische Glaubensbegriff zugrunde liegt, eben Vertrauen, sondern so ein für richtig, für wahr im Sinne einer wissenschaftlichen Erklärung gemeint wird, den Glaubensbegriff auszulegen. Und die Bibel selbst fordert uns dazu auf, faktisch und nicht postfaktisch zu glauben. Wir lesen nicht in der Bibel, dass es irgendwo heißt, es ist egal, an welchen Gott du glaubst oder wie du glaubst oder was du glaubst. Nein, immer wieder wird berichtet, dass wir Gott auch auf die Probe stellen können, dass Gott verlässlich ist, dass Gott wie ein Fels ist, dass das, was Gott sagt, wahr ist und trägt. Wie schädlich ist liberale Theologie wirklich? Ich habe am Anfang gesagt, dass ich hoffe, dass diese Folge, die Ausführungen, die ich dir da bringe, einiges schon an Antwort bringen. Ich glaube, du kannst die Frage selbst beantworten nach dem, was du alles gehört hast. Ich finde, sie hat großen Schaden gebracht. Wenn ich mir den Zustand der evangelischen Kirche anschaue, es gibt einen rapiden Mitgliederschwund, der immer schneller geht. Große Kirchen, die am Sonntagmorgen ziemlich leer sind. Es gibt einen immer größeren Relevanzverlust in der Gesellschaft. Immer seltener wird die Stimme der Kirche aktiv eingefordert. Und das finde ich so paradox, denn liberale Theologie oder Vertreter der liberalen Theologie betonen immer wieder, dass durch diese Form, diese Art der Theologie eine Anschlussfähigkeit bestehen würde an gesellschaftliche Themen, gesellschaftliche Fragen. Die Realität ist aber das Gegenteil. Die Realität ist das Gegenteil. Die Menschen treten aus wie verrückt. Seit 2-3 Jahren haben wir, also kann man jedes Jahr sagen, wir haben so wenig Mitglieder wie noch nie in der evangelischen und katholischen Kirche. Und in vielen großen Fragen spielt Kirche einfach keine Rolle. Ist sie nur schädlich, liberale Theologie? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es in der Tat eine gewisse Anschlussfähigkeit gibt für Menschen, die dem Glauben fernstehen oder so über eine ganz rationale Dimension ansprechbar sind. Die Frage ist halt nur, was bleibt am Ende übrig? Wofür begeistere ich diese Menschen? Was sollen sie glauben? Was trägt im Leben und im Sterben? Und spätestens hier wird's tricky. Ich habe in meinem Dasein als Pfarrer inzwischen über 200 Beerdigungen gemacht. Ich kann mich nicht hinstellen und Gott nur als etwas Nebulöses, Symbolisches, postfaktisches Wesen darstellen und so tun, als ob es ihn gäbe, aber nicht zu glauben, dass das, was in der Bibel steht, wahr und historisch verlässlich ist. Ich könnte das nicht, weil ich Menschen in so einer äußeren Notsituation im Prinzip nur ein Trugbild verkaufe. Wenn sie mich dann fragen würden, ja, und gibt es diesen Gott wirklich? Und ich am Ende sagen muss, das kann ich Ihnen nicht sagen, dann wird es schwierig. Und zum Schluss will ich noch einen Gedanken im Blick darauf loswerden. Lass uns den Blick heben in die große, weite Welt. Und spätestens hier wird deutlich, dass es nicht liberale Theologie ist, die weltweit dazu führt, dass Erweckungen geschehen, dass das Christentum wächst, dass Gemeinden wachsen, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen, sondern es ist biblische Theologie. Übrigens wie in der gesamten Kirchengeschichte schon. Wo das Christentum wächst, da tat es und tut es das dort, wo die Lehre biblisch ist. Und nochmal, es ist nicht alles schlecht, aber ich an liberaler Theologie, aber die Folgen, die Auswirkungen, die sehen wir jetzt. Die sehen wir in der evangelischen Kirche, die sehen wir an Substanzverlust, Mitgliederschwund und Relevanzverlust in der Gesellschaft. Und ich wünschte mir so sehr, dass die evangelische Kirche wieder aufblüht. Dass sie aufblüht, aber ich glaube, das wird nur dort geschehen, wo sie dem Wort Gottes wirkliche Autorität zumisst und sagt, ja, wir glauben, dass das, was in der Bibel steht, verlässlich, gültig und wahr ist, und zwar heute noch. Und ich glaube, dann geht's aufwärts mit der Kirche. Das hoffe ich, dafür bete ich und dafür setze ich mich ein, weil ich Pfarrer in der Kirche bin. Ich hoffe, dass die Folge dich nicht komplett irgendwie verwirrt hat, sondern dass ein paar Gedanken dabei waren, die dir helfen, manches besser zu verstehen. In der Theologie, in so theologischen Auseinandersetzungen, auch im, ja, eben auf Social Media und so weiter, wo einem das immer wieder begegnet oder auch zu verstehen. Und ich möchte dich aber um eine Sache bitten, ja, wenn du jetzt, ich sag mal, mir zustimmst und sagst, hey, voll cool, dass du das so siehst und find auch Kacke XY oder dass XY das und das sagt, also niemals Menschen. Und genau das ist der Punkt. Es geht nie gegen Menschen. Weißt du, deswegen ist es mir auch wichtig. Ich habe dir zwar Namen genannt und Theologen zitiert, aber das sind große Denker gewesen der Theologie, die geprägt haben, aber 0,0 will ich, dass dadurch jetzt Menschen schlecht gemacht werden. Schon gar nicht Menschen, die wirklich nach bestem Wissen und Gewissen das tun, was sie tun. Sondern wir niemals kämpfen wir gegen Menschen. Sondern mir geht es darum, dass gesunde biblische Lehre wieder Einzug hält, auch in der evangelischen Kirche. Und ich wetter nicht gegen Kirchenleitungen oder gegen Theologen, Pfarrer oder sonst wie. Nein, gar nicht. Mir ging es darum, dir aus meiner Sicht, das ist sehr subjektiv, das weiß ich auch, und ich erhebe auch nicht den Anspruch, dass der Weisheit letzter Schluss ist und es wird genug geben, die mir widersprechen werden, aber mein Anliegen war, dir einfach mal ein paar Gedanken dir mitzugeben. Und vielleicht ist es ja auch was, wo du sagst, Mensch, das muss ich mal jemandem weitergeben, dann freue ich mich, wenn du den Podcast teilst, wenn du ihn likest, wenn du kommentierst, wenn du ihn auf Insta in die Story parkst oder in deinen WhatsApp-Status oder Leuten einfach den Link schickst und sagst, Mensch, hör mal rein. Das fände ich richtig, richtig cool und freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder mit am Start bist und wünsche dir bis dahin Gottes Segen. Ciao. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info@david-brunner.de oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.